Eine Live-Folge vom Bases Loaded Podcast. Nach Aufnahme wird die Folge nämlich direkt online gehen und das mit einer mehrfachen Premiere heute. Einerseits sollten hoffentlich meine Tonprobleme behoben worden sein. Ich hoffe, wenn ich das jetzt sage, dass es auch wirklich so eintritt. Und zweitens gibt es eine große Neuigkeit zu verkünden. Denn wenn zwei sich lieb haben, Lukas, wir beide, dann ergibt das manchmal irgendwann, dass eine dritte Person mit hinzukommt. Und das ist eingetreten. Wir haben einen Neuzugang zu vermelden. Das ist der Kevin. Moin, Kevin, erstmal an dich.
Hi zusammen. Hallo.
Lukas, jetzt hatte ich dich damals ja als Rookie vorgestellt und diesen Staffelstab darfst du jetzt weitergeben. Das heißt, du darfst deinen Titel als Rookie an Kevin weitergeben. Moin auch an dich, Lukas.
Ja, moin. Ja, das freut mich sehr, dass ich nicht mehr der Neuling hier in unserer jetzt schon größer werdenden Runde bin. Andererseits ist das natürlich ein bisschen der Druck, ne? Vorher, glaube ich, konnte ich mich immer noch ein bisschen bisher dahinter verstecken, dass ich der Neue bin. Und wenn ich mal Quatsch labere, dann ist das meine Entschuldigung gewesen. Die zieht jetzt vielleicht nicht mehr so stark. Daher gebe ich das Ganze an dich ab, Kevin.
Ja, vielen Dank. Jetzt werden von dir Experten-Takes erwartet. Ja.
Genau. Ja, muss ich noch mal ein bisschen mein Game verbessern. Nee, aber du warst ja jetzt auch schon in zwei Folgen, glaube ich, insgesamt mal zu Gast. Hast ein bisschen einmal über die Padres geredet und ich glaube, in einer weiteren Folge, da war ich dann, glaube ich, nicht dabei, da war ich verhindert in der Woche, hast du auch noch ein bisschen was zu deinen Mets erzählt, wenn ich mich da nicht täusche und direkt vielleicht schon den ersten Experten, mein Expertenwissen hier damit glänzen kann. Aber daher kenne dich und deine Stimme vielleicht einige unserer Zuhörer schon. Aber stell dich doch gerne sonst noch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und ja, was machst du hier vor allen Dingen mit uns in der Runde?
Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, in zwei Folgen durfte ich schon mal mitwirken. Also fleißige ZuhörerInnen dürften meine Stimme noch kennen. Kevin, 31, aus dem Ruhrpott. Bin jetzt der neue Rookie hier und für die Quatsch-Takes zuständig. Baseball-technisch decke ich Amerika eigentlich geografisch ganz gut ab, von der Westküste an bei den Padres bis zur Ostküste bei den Mets und alles, was dazwischen liegt. Nein, Spaß. Ich hoffe, ich kann euch gut unterstützen, beziehungsweise wir können entspannt über Baseball quatschen und sehen, wo die Reise hinführt.
Das denke ich, werden wir auf jeden Fall machen. Freut uns auf jeden Fall, dass du hier bist, Kevin. Und wir hatten speziell dich natürlich dann auch nachgefragt, weil du, ja, wie gesagt, zwei Folgen schon bei uns gewesen bist und ich glaube, das ganz gut zwischen uns auch hier harmoniert hat. Deswegen freut es mich ungemein, dass du die Anfrage auch angenommen hast. Und Leute, die auch in London sind, können dich dann ja auch das erste Mal live vor Ort sehen, weil du bist auch bei unserer Community Party, richtig?
Ganz genau. Also sofern mein Knie mitspielt, werde ich da sein, ja.
Stimmt, du hast ja den Ronald Acuña Jr. gemacht, aber darauf werden wir später auch nochmal drauf
zu sprechen kommen. Wir hoffen es nicht, das MRT steht ja noch aus.
Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen an der Stelle, aber dann geht's dir so ein bisschen wie Lukas, weil ich glaube, Lukas, du warst auch bei fast der ersten oder zweiten Folge, warst auch verletzt angeschlagen, oder?
Ach, ich bin eigentlich immer verletzt. Also bei mir im Baseballteam bin ich die Person, wenn mir Verletzung ansteht, wenn irgendeiner irgendwas ins Gesicht bekommt oder was auch immer, dann ziehe ich das Ganze magisch an. Von daher, ja, brauchst du mich jetzt gar nicht danach fragen, was ich vor 8 Wochen für eine Verletzung hatte. Da in der Zwischenzeit sind eh schon 3 weitere passiert.
Wir werden.
Aber genau, ich hatte bis vor kurzem hatte ich noch meine Schulter ausgekugelt, falls du auch das ansprechen wolltest.
Wir werden alle nicht mehr jünger. Ja, liebe Community, was haben wir heute mit euch vor? Wir sprechen über die größte Neuigkeit der Woche. Der hat die ganze Baseballwelt in Aufruhr gestürzt. Viele Spieler und auch Fans haben, glaube ich, über diese Nachricht unglaublich gejubelt und sich drüber gefreut, denn die MLB kehrt 2025 zu ihren alten Trikots zurück. Halleluja! Mega News, oder?
Ja.
Ihr guckt mich alle fragend an. Ich glaube, ihr als Community.
Ich habe mal gelesen.
Ja, Lukas, du hast schon wieder den Rookie-Fehler gemacht und mir einfach blind vertraut. Das ist natürlich nicht die größte Nachricht, auf die wir eingehen werden. Wir gehen natürlich auf Angel Hernandez ein. Sein Retirement hat er ja am, wann war es? Das habe ich Dienstag verkündet. Da werden wir auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen. Wir wollen aber zuerst mal eben kurz gucken, was ist eigentlich diese Woche bzw. seit letzter Aufnahme in der MLB passiert. Kurz und knapp unsere Kategorie, wo wir einfach mal drauf eingehen, was in den letzten Tagen so passiert ist. Und zwar die Baltimore Orioles wurden nach 106 Serien erstmalig wieder gesweept. Drei Spiele hat man gegen die Cardinals verloren und das Lustige daran, die Cardinals halten den Rekord inne für die meisten Serien, wo man nicht gesweept wurde. 125 Serien zwischen 1942 und 1944 hatten die Cardinals damals aufgestellt, ohne gesweept worden zu sein. Und auch die World Baseball Classic, also die Weltmeisterschaft des Baseballs, hat jetzt bekannt gegeben, in welchen Städten 2026 gespielt wird. Einmal in San Juan, das ist in Puerto Rico, ist nach 2013 erneut dabei. Der Minute Maid Park der Houston Astros ist erstmalig dabei und trägt auch ein Viertelfinalspiel aus. Tokio bereits fünfmal Austragungsort gewesen. Und der Lone Depot Park der Miami Marlins hat das ganze Paket bekommen mit Gruppenphase, Viertelfinale, Halbfinale und auch Finale. 16 Teams sind bereits qualifiziert und 2025 gibt es dann noch ein Qualifikationsturnier, wo vier weitere Teams sich qualifizieren können. Und ich denke, da spreche ich für uns alle. Wir hoffen, dass Deutschland sich dafür dann auch qualifizieren wird. Paul Skenes letzte Nacht an seinem 22. Geburtstag erneut gezeigt, dass der Hype um ihn absolut gerechtfertigt ist. Beim 10-2-Sieg vergangene Nacht mit 9 Strikeouts und 6 Innings und gerade mal 3 zugelassenen Hits. Er ist jetzt der erste Pitcher bei 4 Starts mit 30 oder mehr Strikeouts, 15 oder weniger zugelassenen Hits und gerade mal 5 bzw. weniger Walks produziert aktuell. Lukas, übernimm gerne.
Ja, und das ist schon krass als Rookie, also krasse Statistik. Und wir bleiben direkt mal bei den Pitchern. Shota Imanaga hatte sein erstes bisher in dieser Saison nicht so gutes Outing oder sein Outing. Nacht hat er gegen die Brewers mit 4,1 Innings pitched und 8 Hits, 7 Earned Runs und nur einem Strikeout. Ja, wie gesagt, zum ersten Mal nicht ganz so gute Leistung abgeliefert. Die Phillies haben einen neuen Franchise-Rekord aufgestellt, 36 zu 14 nach 50 Spielen. Das gab es bisher noch nie in der Franchise-History. Derzeit hat man einen 28 zu 17 MLB-Rekord, damit das beste Team aktuell. Und wir hatten es gerade schon angeteasert, bittere Nachrichten für Ronald Acuña Jr. und alle Fans, die es mit den Braves halten. Kreuzbandriss und damit das Saison aus. Verletzt hat er sich am Sonntag gegen die Pirates ohne jegliche Fremdeinwirkung, als er auf die zweite Base stehlen wollte. Ist umgekehrt, weil er dann gesehen hat, oh, wird doch nichts und blieb dann liegen mit einem, wie sich da stellte, Kreuzbandriss. Das ist schon das zweite Mal. 2021 hat er sein Kreuzband gerissen. 2022 war er dadurch noch ein bisschen eingeschränkt. 23 ist er MVP geworden und jetzt erneut verletzt. Ein bisschen eine ähnlich tragische Geschichte wie bei Mike Trout, der ebenfalls aktuell ausfällt. Sehr bittere Nachrichten an der Stelle für die Braves. Und Kevin, ich darf
Und dann würde
übernehmen.
ich, genau, ich würde direkt mit dem Verletzungsnews weitermachen. Auch Xander Bogaerts von den Padres hat sich leider verletzt. Die Schulter scheint gebrochen zu sein und die Timeline liegt bei mindestens 2 Monaten Ausfallzeit. Ja, so viel zu den Verletzungen der MLB. Jetzt mit einer erfreulichen News. Max Kepler hat sein tausendstes Spiel in der MLB bestritten am vergangenen Samstag beim 5-3-Sieg gegen die Rangers. Fun Fact dabei, er hat die falsche Kappe getragen. Also nicht die mit dem T, sondern die mit dem M, der Minnesota Twins. Und ja, diese Schallmauer hat Max Kepler durchbrochen. Er hat jetzt in insgesamt 1000 Spielen und 3.500 At-Bats, 157 Home Runs geschlagen und insgesamt 833 Hits erzielt. Glückwunsch dazu von unserer Stelle aus. Ja, was ist sonst noch so passiert? Ganz aktuell, gestern Abend, die Mets entlassen ihren Reliever Jorge Lopez Und da würde ich auch gleich weitergeben an dich, Lukas, zum Moment der Woche.
Genau, da übernehme ich direkt mal mit meinem Moment der Woche. Ja, wir haben einen Einspieler vorbereitet.
Ich habe den ehrenvollen Job. Ich bin der Mann an den Turntables. Ich habe ein Soundboard jetzt mir hier zusammengestellt. Und ich habe die Jungs in der Vorabbesprechung damit schon ein bisschen genervt. Aber der Moment der Woche. Lukas, übernehmen Sie.
Herrlich, sehr schön. Genau, Moment der Woche. Jorge Lopez von den Mets wurde ejected, hat danach sein Handschuh in die Menge geworfen. Und danach im Clubhaus gab es ein kleines Postgame-Interview mit ihm. Und er sagte, ich zitiere mal so halberlei, "The Mets are the worst effing team in MLB." Und ja, das ist natürlich ein sehr hartes Nachtreten gegen sein, ja, noch Team, würde ich mal fast schon sagen. Und da direkt vielleicht mal an der Stelle, bevor ihr mit eurem Moment der Woche weitermacht, wie findet ihr so ein Verhalten von Jorge Lopez?
Ich würde mal sonst einfach starten. Also er ist ja nicht mehr bei den Mets angestellt, so nenne ich es jetzt mal. Er ist ja direkt entlassen worden. Und die ganze Szene war ja sehr kurios, das muss man wirklich sagen. Nach der Ejection, sein Handschuh da in die Menge geschmissen. Das kann ich eventuell ja sogar noch tatsächlich verstehen, ja. Aus den Emotionen heraus. Nur dann halt eigentlich dann halt im Clubhouse schon geduscht, eigentlich runtergekommen, eigentlich schon wieder Herr der Emotionen sein müsste, dann so eine Aussage zu tätigen, sehr, sehr kritisch. Also von daher, die Mets machen gerade vieles falsch, sportlich gesehen, aber dass man ihn dann zumindest direkt entlassen hat, das ist einzige richtige und wichtige und gute Zeichen. Kevin, wie siehst du es?
Ja, für mich auch ein absolutes No-Go. Also es läuft sportlich schon bescheiden und ich denke mal, da war auch eine Menge Frust drin, aber ich finde, so lässt man seine anderen Guys im Lockerroom völlig im Stich, wirft die vollkommen vom Bus und ich finde, so ein Verhalten geht gar nicht, gerade wenn es generell sportlich nicht so läuft. Also keine Person, die ich jetzt in meinem Roster haben möchte.
Und ich glaube, viel mehr braucht man dann gar nicht mehr dazu zu großartig sagen.
Ja, da gehe ich total mit. Ich frage mich auch, ob da jetzt überhaupt...
Ja, erzähl ruhig weiter, Lukas.
Ich wollte noch kurz meinen Take dazu geben. Also ich glaube, es wird für den Herrn Lopez jetzt nach der Aktion in Zukunft auch schwer, überhaupt nochmal wieder ein Team zu finden, was ihm so nochmal eine Chance gibt. Ne? Wenn du dich so verhältst im Clubhaus und so gegen dein Team nachtrittst nochmal, da würde ich, glaube ich, als General Manager sagen, den brauche ich auch nicht in meinem Team. Genau, das ist mein Take noch dazu. Aber Niklas, du wolltest gerade schon direkt weitermachen. Hau doch mal raus, was war dein Moment der letzten Woche?
Ich mach's diesmal ein bisschen anders. Mein Moment der Woche. Ich werde euch jetzt einfach einen Sound vorspielen und dann dürft ihr beide raten, was denn wohl mein Moment der Woche gewesen ist, weil das war ein sehr, sehr passender, sehr cooler Moment, wie auf eine gewisse Situation reagiert wurde. Kann schon von euch jemand was?
Ja, ich habe da so eine Idee.
Welche Idee hast du denn?
Ich denke, du willst auf den Orgelspieler der Dodgers hinaus.
Ich will auf den Orgelspieler der Dodgers hinaus, richtig. Ich glaube, wann war es? Ich glaube, letzte Woche müsste es gewesen sein, für alle, die es nicht mitbekommen haben oder auch nicht die Videos gesehen haben. Auf dem Parkplatz im Dodger Stadium hat ein Auto gebrannt und der Orgelspieler hat genau dieses Lied, was ich gerade abgespielt habe, mit dem Titelsong "We Didn't Stop" oder "We Didn't Stop" oder "We Can't Stop the Fire". "We Didn't Start the Fire", so war's. "We Didn't Start the Fire" hat einfach mal dann runtergeorgelt und das war natürlich eine sehr lustige Situation im Spiel, außer natürlich für die Person, bei der das Auto dort gebrannt hat. Und ich stelle mir das vor, du sitzt dort im Spiel, sitzt du beim Spiel, der Orgelist spielt dann diesen Sound ab und du wippst da vielleicht sogar noch ein bisschen mit und später kommst du auf den Parkplatz und siehst, dass es dein Auto gewesen ist. Dann findest du es vielleicht nicht mehr ganz so lustig, aber das war auf jeden Fall mein Moment der Woche. Lukas, du hast deinen schon genannt. Kevin, was war dein Moment der Woche?
Jetzt kommt natürlich von mir, hatte das Content, Estrada mit seinem 13. Strikeout in Folge und hält damit die longest strike in Expansion Era in der MLB. Schöner Closer und bei den Padres entwickelt sich da gerade am Ende des Bullpens, wenn ich es mal so nennen kann, ein schönes Duo mit Robert Suarez und Jeremy Estrada.
13 Strikeouts in Folge, das bedeutet, also ich stehe gerade, glaube ich, so ein bisschen auf dem Schlauch, also er ist wirklich 13 Strikeouts und zwischendurch nicht mal irgendwie ein Walk oder so zugelassen, richtig?
Genau.
Oder ein Hit? Krass. Respekt. Gute Leistung. Muss man als Dodgers-Fan auch mal den Padres anerkennen.
Wird man bestimmt bald auch noch erleben dürfen.
Das will ich nicht unbedingt hoffen. Oder zumindest, dass irgendwann seine Serie natürlich dann endet. Idealerweise natürlich dann gegen die Dodgers, logischerweise. Die die MLB-Woche hatte auch für mich ein Highlight, worauf ich mich gefreut habe, das heute mit dir besprechen zu können, Lukas. Bei den Phillies sieht's jetzt oder sah es die ganze Woche gar nicht so super aus. Man hat am Wochenende hat man gegen die Colorado Rockies verloren und jetzt war eine Serie gegen die San Francisco Giants, die du ja bekanntlich sehr, 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 sehr liebst, Lukas. Du hast sie in der National League West provokanterweise direkt auf 5 einkategorisiert. Und jetzt haben die Giants mal eben den Phillies den Stecker gezogen. Lukas, was sagst du dazu?
Nein, die haben den doch nicht den Stecker gezogen. Man muss auch, man kann ja jetzt nicht 100 plus Spiele, kann man schon, aber muss man nicht unbedingt gewinnen in der Saison. Man muss auch mal verlieren. Ich glaube, ein Spiel haben sie sich geholt in der Serie. Von daher, ja, ein kleiner Ausrutscher, der darf auch mal passieren. Wenn man so aufs Gesamte schaut, da, glaube ich, brauchst du gar nicht so große Töne spucken, Niklas. Die Phillies stehen weiterhin sehr, sehr gut da, sind der Power Ranking insgesamt. Und ja, ich glaube, wir gehen gleich auch nochmal auf die Records im Mai im Spiel ein. Da sind die Phillies auch gar nicht mal so schlecht da. Also alles noch im Lot.
Alles noch im Lot. Ja, du hast es gerade schon gesagt, der Mai, wir haben 30.05. Der Mai ist so gut wie zu Ende. Das heißt, wir schauen mal kurz drauf, wie haben denn eigentlich die Teams ihre oder beziehungsweise den Monat Mai abgeschlossen. Ich würde einfach mal sonst fairerweise sagen, Kevin, du nimmst gleich sonst mal die National League. Ich überlasse dir die National League, unsere beide National League, beziehungsweise wir alle drei sind ja in der National League unterwegs. Deswegen nehme ich mal für uns die American League in die Hand und da gucken wir mal eben drauf, wer hat denn dort besonders gut performt. Die New York Yankees haben in der gesamten American League im Mai am besten performt mit einem 19-7 Rekord, gefolgt von den Cleveland Guardians und den Kansas City Royals, Cleveland Guardians mit 18-9 und die Kansas City Royals mit 17-9. Also gerade die Guardians und die Royals, dass die wirklich so am Performen sind, das hätte man wirklich nicht sehen können. Beide auch in der American League generell über die gesamte Saison wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Und ja, am Ende der Tabelle des Monats Mai, wenig überraschend, die Chicago White Sox mit einem 9-18 Rekord, aber auch die Oakland Athletics in der vorletzten Folge. Lukas, haben wir drüber gesprochen, wie toll das doch bei den Oakland Athletics alles gerade läuft. Davon konnte man im Mai mit einem 9-17 Rekord tatsächlich wenig aktuell von sehen. Kevin, übernimm doch mal gern die National League in dem Fall.
Genau, und da sprechen wir mal wieder über die Phillies, die entsprechend auf Platz 1 in der National League im Mai stehen mit einem Rekord von 19-7. Darauf folgen die Dodgers mit einem Rekord von 17-9 und auf Platz 3 leider nicht die Padres, sondern die Milwaukee Brewers mit einem Rekord von 18-11. Und wenn man jetzt auf die andere Seite des Tableaus schaut, also für welche Teams ist der Mai jetzt nicht so gut gelaufen, in Anführungsstrichen, dann sieht man in erster Linie die New York Mets mit einem Rekord von 17-9, die sich langsam den Marlins annähern. Und auch, wenn ich da meine letzte Folge zurückdenke, wo ich noch gesagt habe, dass die Mets gut in den Mai reingekommen sind und gerade so eine Euphorie gestartet ist, ist die jetzt, glaube ich, ziemlich abgeebbt. Und darüber hinaus ist auch noch zu bemerken, dass die Cincinnati Reds mit einem Rekord von 8-18 auch am Ende der National League zu finden sind. Ja, wobei die Reds, ich weiß nicht, ob wir noch an anderer Stelle über die reden werden, die haben ja 8 Siege, davon haben sie ein paar gegen die Dodgers geholt, würde ich sagen.
Soll ich darauf wirklich drauf eingehen oder
willst du? Ich habe es einfach mal so in den Raum geworfen und guck, wie du reagierst. So ein typischer Ball in den Raum von einem Rookie.
Kevin, ich sag mal eins dazu nur. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Damit bist du offiziell disqualifiziert schon wieder. Spaß beiseite. Ich meine, gegen die Reds kann man ja durchaus wohl mal einen Sieg auch abgeben oder eine Serie auch abgeben, beziehungsweise du bist ja komplett auch gespeept worden. Du hattest es in unsere WhatsApp-Gruppe ja geschickt, Ellie de la Cruz, danach in einem Postgame-Interview, hat, glaube ich, uns allen GTA-Spielern aus dem Herzen gesprochen. Ja. Das wäre seine Stadt und auf Nachfrage vom Kommentator, warum das in seine Stadt wäre, hat er, glaube ich, dann ja auch gesagt, er kennt die Stadt sehr, sehr gut, weil er viel GTA zockt. Und ich glaube, wie gesagt, damit spricht er uns Zockern allen aus dem Herzen. Ich war 2022, war ich auch in Los Angeles. Ich war vorher noch nie da, aber irgendwie man war in der Stadt und hat sich gedacht, irgendwie kenne ich das alles. Ich weiß jetzt, wo ich langfahren muss, um von A nach B zu kommen, ohne irgendwie Google Maps oder so anzuschmeißen, weil da war GTA, ich glaube, sehr, sehr gut drinne, dass man sich in dieser Stadt sehr, sehr gut auskennt, auch wenn man vorher noch nie da gewesen ist.
Ja, ist verrückt, oder? Also so ging es mir auch. Ich war jetzt schon zweimal in Los Angeles und ja, irgendwie hat man wirklich das Gefühl, man hat es schon mal alles gesehen.
Das ist echt, echt heftig. Von daher, unter dem Aspekt, dass Ellie de la Cruz dann so ein cooles Postgame-Interview gegeben hat, gönne ich den Reds tatsächlich diese Serie. Ist ja auch eine sympathische Franchise mit sympathischen, vor allem vielen jungen, guten Spielern da und natürlich Ellie de la Cruz, der da komplett herausragt. Letzte Woche hatten wir kurz drüber gesprochen. Ellie de la Cruz ist ja auf dem Weg 100 Stone Bases. Meinst du, er schafft es, Kevin?
Ich würde es ihm gönnen. Ich habe ja generell ein Herz für Spieler aus der Dom-Rap, sage ich mal. Und ich finde, Ellie de la Cruz entwickelt sich langsam zu so einem laufenden Highlight-Tape. Und absolut, wenn sie, also Form ist ja auch immer sehr flüchtig, sage ich mal. Aber wenn er die beibehält, dann kann er sich auf den Weg machen, nah an die 100 ranzukommen.
Rein rechnerisch sieht es gerade danach aus, aber die Saison ist ja durchaus noch lang und gerade nach so einem All-Star-Break ist ja dann häufig auch immer die Frage, wie kommen die Spieler wieder von zurück. Aber wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Du hast gesagt, du bist ein Freund von Spielern aus der Dominikanischen Republik. Wie sieht's denn aus? Bist du auch Freund von Spielern bzw. Umpiren aus Kuba?
Gute Überleitung.
Perfekt, ne?
Bei Refs bin ich immer ein Freund von guten Refs, die gute Entscheidungen treffen, egal woher sie kommen.
Ja, warum haben wir denn jetzt gerade einen Kubaner in den Raum geworfen? Wir haben es gerade am Anfang schon angeteasert, eines der größten Themen dieser gesamten Woche. Angel Hernandez hat sein Karriereende bekannt gegeben. Ja, der 62-Jährige tritt nämlich jetzt umgehend von seiner Rolle als MLB-Umpire zurück und beendet damit seine über 30-jährige Karriere als Umpire in der Major League Baseball. Kubaner gewesen, oder ist Kubaner natürlich, leitete zweimal insgesamt eine World Series, dreimal ein All-Star Game, 12 Championship Series ausgetragen und war auch 2023 beim World Baseball Classic dabei, unter anderem ja auch mit Tim Meyer, den wir auch zweimal schon zum Interview hatten. Hört da auf jeden Fall mal rein, weil in dem ersten Talk aus 2023 spricht er auch, wie Angel Hernandez als Mensch so ist. Hat eigentlich alles erreicht, was man in dem Sport als Referee, als Umpire erreichen kann. Doch Angel Hernandez ist wohl einer der polarisierendsten Umpire der gesamten MLB, wenn nicht sogar vielleicht im gesamten US-Sport. Durch ja wahrscheinlich Fehlentscheidungen, Hang zu Ejections und auch seine Klage 2017 gegen die MLB. Sein Rücktritt sei scheinbar wohl nicht von der MLB initiiert worden sein, so sagt zumindest Angel Hernandez. Das wird von vielen natürlich bestritten. Das gab er in seinem Statement bekannt. Und das Statement hat Lukas sich mal ein bisschen genauer angeguckt. Lukas, was hat er denn in seinem Statement bekannt gegeben?
Genau, wir haben uns mal die Mühe gemacht und das für euch auf Deutsch übersetzt und ich fange mal an zu zitieren. Er sagte nämlich, mit meinem ersten Major League Spiel 1991 habe ich die Erfahrung gemacht, meinen Kindheitstraum zu leben, in den Major League Schiedsrichter tätig zu sein. Es gibt nichts Besseres, als in einem Beruf zu arbeiten, den man liebt. Da hat er recht. Ich habe die Kameradschaft meiner Kollegen und die Freundschaften, die ich auf dem Weg gemacht habe, sehr geschätzt, einschließlich unserer Umkleideraumbetreuer, Lockerroom-Betreuern in den verschiedenen Städten. Ich habe beschlossen, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Es versteht sich von selbst, dass ich seit meinem Einstieg in den Beruf viele positive Veränderungen im Baseball gegeben hat. Dazu gehört die Ausweitung der Förderung von Minderheiten. Ich bin stolz darauf, dass ich als MLB-Umpire aktiv an diesem Ziel mitarbeiten oder mitwirken konnte. Ja, das war sein Statement zu dem Ganzen. Kevin, was ist deine Meinung zum Statement oder generell auch zu André Hernández?
Ja, Niklas hat es ja gerade schon ein bisschen erwähnt, ist ja grundsätzlich eine sehr umstrittene Person. Du hast die inkonstante Strike Zone, seinen Hang zu schnellen Ejections und seine Klage gegen die MLB angeführt. Ich würde noch gerne ein, zwei Sätze zur Klage sagen und dann was Generelles zu Herrn Hernández. Die Rassismusklage wurde 2017 eingereicht und er ist daraufhin nochmal, nachdem sie abgewiesen wurde, in erster Instanz in Berufung gegangen und auch diese wurde vom Gericht abgelehnt, da die MLB nachweisen konnte, dass die entsprechenden Bewertungskriterien zur Auswahlmaßnahmen beim Umpire nicht rassistisch waren, sondern den ganz normalen Bewertungskriterien entsprechen, die ja solchen, ich nenne es mal Stellenbesetzungsverfahren, da obliegen. Ich finde es schwierig. Also ich kann es jetzt nur aus der Perspektive gegenwärtig beurteilen. An sich liest es sich für mich nach einer nicht ganz einfachen Person. Und ich finde, Refs generell in welcher Sportart werden ja immer an ihren Leistungen irgendwie beurteilt. Und das liegt ja auch in der Natur von Sportarten, dass man selten über seine eigene Mannschaft schimpft, wenn man über den Ref schimpfen kann. Und dann fallen natürlich Schlechtleistungen da besonders auf. Ich finde es immer traurig, wenn jemand so viele Jahre in dem Sport verbracht hat, ob es jetzt als Spieler, Ref oder Verantwortlicher ist und man dann ja so ein unrühmliches Ende hat. Also da sollte, auch wenn die Leistungen inkonstant waren oder die Leistungen nachgelassen haben, dann sollte man trotzdem irgendwie im Guten auseinandergehen, sofern es geht. Was aber von beiden Seiten, also sowohl von MLB wie auch von André Hernández irgendwie gegeben sein muss. Und da sehe ich so die größte Problematik, weil Rassendiskriminierung ist in Amerika ja auch ja ein größeres Thema, sage ich mal. Und schwierig zu belegen, dass dann, gerade wenn so ein Milliardenunternehmen dahinter steckt, beziehungsweise auf der anderen Seite ist, ja, dann wird es halt schwierig. Und ich finde, das rückt auch so dieses sportliche Defizit, was er vielleicht hat, aufgrund seiner, ja, auf seiner Art zu judgen, so ein bisschen in den Hintergrund.
Eigentlich schon sehr, sehr gut zusammengefasst, was du da gesagt hast, Kevin. Ich glaube, sobald der Name Angel Hernández fällt, hat jeder Baseball-Fan irgendwie direkt das Negative erstmal im Kopf. Und da gibt es natürlich auch Gründe für. Aber generell, wenn ich jetzt euch jetzt erstmal Angel Hernández am Kopf schmeiße, was fällt euch oder welche Situation, welche Aktion fällt euch vielleicht bei ihm als erstes mal direkt ein?
Also mir, ich bin ja noch relativ jung beim Aber jetzt wäre ein klassischer Rookie-Fehler. Aber ich bin ja noch relativ jung beim Baseball dabei. Und was mir, bevor ich überhaupt gestartet bin, irgendwie in die Bubble einzutauchen, was mir direkt zu Angel Hernández in den Sinn kommt, ist so ein total absurdes Highlight-Reel auf Instagram von seinen ganzen Fehlentscheidungen, die einfach komplett hintereinander weggeschnitten wurden mit katastrophalen Ejections, mit, ich glaube, das war aus dem Astros gegen Rangers Spiel, wo er drei Strikes gegeben hat, die fernab der Strike Zone waren. Also es war wenn man das hintereinander sieht, das ging vielleicht eine Minute lang und dann fragt, was ist das für ein Empire, dann sagt jeder, eine absolute Katastrophe. Und ich glaube, das ist so ein mediengemachtes Thema auch ein bisschen. Ja.
Ja, an der Stelle ganz kurz, Entschuldigung, ich glaube, ich bin ein bisschen hinterher. Das liegt vielleicht an meiner Internetverbindung. Daher vielleicht ein bisschen hinterher, verzögert einfach mit meinen Aussagen. Deswegen seid mir nicht böse, wenn ich euch unterbreche. Das dazu, aber nee, Angel Hernandez, also mir fällt da auch nur immer wieder diese legendäre Szene, die mir auch in jeglichem Instagram und sonst welchen Algorithmus reingespielt wird. Die Szene mit Kai Schwaber, wo er sich wie so ein kleines Kind fast schon über Angel Hernandez Call aufregt. Das ist für mich so ein Moment, ja, der wird mir, wie gesagt, halt immer wieder reingespült. Das war, Ganze war, glaube ich, 2022, wenn ich mich nicht irre. Und das führt mich eigentlich zum gleichen Punkt wie bei dir, Kevin. Ich glaube, Angel Hernandez ist auch viel so ein bisschen in den letzten Jahren vor allen Dingen so ein Meme geworden, dass es halt viele verschiedene, mehr oder weniger für Außenstehende witzige Videos gibt, wo er wilde Calls macht und ja, die Leute sich dann deswegen zu Recht auch darüber aufregen. Letztlich, ich glaube, von hier Bryce Harper gab es jetzt vor kurzem auch eine ähnliche Szene, wo er sich auch über ihn aufgeregt hat. Also das ist wirklich das Erste, was ich mit ihm so verbinde. Wenn ich näher darüber nachdenke, finde ich, okay, er hat auch eine ganze Historie, er gehört irgendwo auch so ein bisschen zu MLB dazu. Auch wirklich darunter, dass man immer gerne mal auf den Schiedsrichter schimpft, bevor man irgendwie seine eigene Leistung kritisiert. Genau, aber letztendlich im Kopf bleiben auf jeden Fall bei mir zumindest immer noch die schlechten Calls und wilden Ejections und Sachen, die er einfach nicht richtig gesehen hat. Was natürlich schlecht ist als Schiedsrichter.
Das sollte man natürlich idealerweise als Schiedsrichter nicht damit glänzen, negativ glänzen. Aber viele sagen ja auch immer automatisch, Angel Hernandez ist der schlechteste Umpire ever. Ich habe mal geguckt, Umpcards, die sind auch bei Twitter oder jetzt X, by the way, das ist, glaube ich, auch die schlechteste Namensänderung, die es auf diesem Planeten gibt, wenn überall steht X vormals Twitter. Das aber nur am Rande. Werden auch immer die Zahlen bzw. die Bewertungen der Umpires auch veröffentlicht. Und die haben auch eine Internetseite, Umpcards, könnt ihr mal reinschauen. Und da haben wir einfach mal geguckt, seit 2015, welche Umpires mit mehr als 200 Spielen Spiele geleitet haben und haben da einfach mal geguckt, wo steht eigentlich Angel Hernandez da. Es gab insgesamt 59 Umpire, die mehr als 200 Spiele geleitet haben. By the way, das fand ich sehr, sehr gering. Seit 2015 nur 59 Umpires mit mehr als 200 Spielen, wenn wir 162 reguläre Saisonspiele haben. Das fand ich sehr, sehr merkwürdig. Aber das war am Rande. Und Angel Hernandez hatte 92% seiner Calls richtig getroffen. Damit ist er insgesamt 49. von 59. Also er ist ja jetzt nicht bei Weitem, aber er ist nicht der Schlechteste. Da gibt es insgesamt noch 10 Umpires, die schlechter sind als er. Und auch, ich habe es eingangs schon gesagt, er hat ja vor allem früher hat er World Series, hat All-Star Games geleitet, jetzt auch noch beim World Baseball Classic 2023 dabei gewesen. Aber er hat ja wirklich auch Leistung früher vor allem. Das muss man wirklich sagen. Er war ein above the average Umpire ist er gewesen. Das heißt, er war wirklich einer der Besseren und wurde mit seinen Leistungen dann ja auch belohnt. Jetzt ist irgendwie wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt noch kein Baseball geschaut habe, 2017 mit der Klage, ob er da vielleicht in den öffentlichen Fokus mehr gerutscht ist, mehr seine Entscheidungen überprüft worden sind, weil wir müssen uns ja alle nichts vormachen, Balls und Strikes zu callen bei der Geschwindigkeit, bei dem Movement der Pitches ist verdammt schwierig. Und dass da zwischendurch mal halt offensichtliche Fehler passieren oder offensichtlich als TV-Zuschauer ist ja auch irgendwie komplett nachvollziehbar. Und dann hast du natürlich einen Angel Hernandez, wo der auch als Umpire, muss ich jetzt vielleicht für mich sprechen, als einziger irgendeinen Namen hat. Ich weiß nicht, wenn ich euch jetzt frage, kennt ihr mir irgendeinen anderen Umpire vom Namen her sagen, der aktuell aktiv ist? Kevin nickt den Kopf, schüttelt den Kopf so herum. Lukas hat seine Kamera ausgeschaltet aufgrund der Internetprobleme, deswegen weiß ich nicht, wie es bei ihm ist.
Nee, ähnlich. Ich könnte dir jetzt auch keinen sagen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, ne? Den ich ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen habe. Er ist halt einfach im
Ja.
Fokus und er ist der Name, wenn man über Umpire nachdenkt. Und genau, da schimpft man dann natürlich schnell und leicht auch drauf.
Ich
Das
frage mich
denke ich auch.
gerade, aber bei der Frage, Entschuldigung, ich frage mich aber gerade, ob das nicht ein Qualitätsmerkmal der anderen Umpires ist. Weil sagt man nicht immer, egal über welche Sportart wir sprechen, wenn man den Schiedsrichter nicht sieht im Spiel, ist das ein guter Schiedsrichter? Wenn man ihn dann gar nicht kennt, dann ja, okay.
Vom
Ist
Prinzip
jetzt, ja.
gebe ich dir da recht, Kevin, aber wenn wir es jetzt mal, ich gehe jetzt einfach mal auf die Fußball-Bundesliga runter, da könntest du mir wahrscheinlich jetzt auch drei Fußballschiedsrichter, deutsche Fußballschiedsrichter sagen, die gut sind, vom Namen her. Wenn du im Fußballgame natürlich drin bist, wenn du jetzt
Ja,
nicht im
klar,
Fußballgame drin
ja.
bist, aber da könntest du mir
Ja.
jetzt wahrscheinlich drei locker runterrattern und wenn du, sag ich mal, Champions League noch guckst, kannst du wahrscheinlich sogar noch zwei, drei internationale Schiedsrichter sagen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Und bei der MLB, die Umpires fallen nicht auf. Also das muss man irgendwie
Ja,
sagen.
stimmt,
Auch
hast
wenn
recht, ja.
jetzt zum Beispiel Aaron Boone letztens da die Ejection, wo der Fan ja reingerufen hat, wenn du mich jetzt fragst, welcher Umpire war das? Alter, keine Ahnung. Wenn Angel Hernandez das gewesen wäre, dann könnten wir, glaube ich, jetzt alle drei runterbeten. Ach ja, das war ja Angel Hernandez. Und ich glaube, das ist das, was so ein bisschen seine vor allem frühere Legacy wahrscheinlich so ein bisschen kaputt gemacht hat. Er ist einfach zu sehr vielleicht in den medialen Fokus gerutscht, hat dann leistungstechnisch abgebaut. Das kann man ja auch statistisch nachweisen, dass seine Leistung heruntergegangen ist. Und ich glaube, das war letzten Endes einfach das Problem bei Angel Hernandez. Deswegen finde ich es echt unheimlich schade, dass als er sein Retirement announced hat, dass wirklich ja grundsätzlich alle nur gesagt haben, super, mega, geil, endlich ist er weg, 30 Jahre zu spät und so weiter. Und man vergisst einfach, was er halt früher geleistet hat. Und ich habe die Zahlen ja bei Amcards mal gecheckt. Angel Hernandez hat seit 2015, also das sind jetzt dann ja 9 Jahre insgesamt, 38.592 Pitches einen Ball oder einen Strike callen müssen. Und von 38.592 Calls waren 3.132 falsch. Und ich glaube, wenn ich mich da hinter der Platte stelle, dann sind von 38.592 wahrscheinlich 30.000 falsch. Weil wenn ihr euch auch mal den Spaß machen wollt, guckt einfach mal bei YouTube, gebt es einfach mal ein. Da gibt es coole Videos auch zu, wo man die Perspektive eines Umpires übernehmen kann und dann selber entscheiden muss, ob Ball oder Strike. Und es ist sowas von verdammt schwierig, das richtig zu entscheiden. Und wenn du dann auch noch die ganze Zeit im Fokus vielleicht selber auch weißt, du stehst besonders unter besonderer Beobachtung, dann ist das verdammt schwierig, denke ich. Von daher tut es mir irgendwie ein bisschen leid, dass ein Angel Hernandez so seine Karriere beenden musste. Gerade auch Tim Meyer hat es ja 2023 in der Folge auch gesagt, einer der herzlichsten Menschen, die er kennt. Angel Hernandez hat eine eigene Charity für Kinder mit Beeinträchtigung, veranstaltet dieses Jahr ein Golf-Event, um Gelder einzusammeln für eben seine Charity. Also von daher tut es mir ein bisschen leid. Ich wünsche Angel Hernandez alles Gute, alles Glück der Welt, dass er jetzt im Retirement dann glücklich ist, ohne große mediale Aufmerksamkeit. Und dass die Memes, die jetzt aktuell rumgeistern, relativ schnell verschwinden. Und dass es hoffentlich aber auch keinen neuen Umpire-Sündenbock gibt. Das
Das
sollte eigentlich mal
wäre meine
so
nächste
zum
Frage an
Abschluss.
euch gewesen. Meint ihr, ja, die Baseballwelt sucht sich jetzt einen neuen Angel Hernandez, vielleicht nicht direkt morgen, aber so in den nächsten, ja, 1 bis 2 Saisons? Meint ihr, da gibt es einfach einen neuen, weil irgendjemand ja den Job des Sündenbocks übernehmen muss? Oder hat sich das Thema jetzt erstmal gegessen?
100%.
Ich würde mich da anschließen. Ich,
Irgendeiner ist immer der Dumme.
ja, jetzt gerade in der, in jetzt wo es Social Media etc. gibt, wird sowas sehr schnell hochgebauscht, glaube ich. Und dann steht man da sehr schnell im Fokus.
Ja,
Ja,
dann
absolut.
sind wir mal alle gespannt, wer der neue Angel Hernandez werden wird.
Wir haben
Hoffentlich
auch
nicht Tim
noch.
Meyer.
Wir haben auch noch tatsächlich von einem alten Bekannten einen Take zu Angel Hernandez, der auch 2023 das Interview unter anderem mit Tim Meyer geführt hat und ich glaube, ihr kennt ihn noch alle. Julian Pollersbeck hat sich auch mal dazu geäußert, wie er denn zu dem Retirement von Angel Hernandez steht und ab dafür.
Also zum Karriereende von Angel Hernandez. Ja, jede Medaille, finde ich, hat auch zwei Seiten. Ne? Er war sehr lange Umpire in der Major League und ich glaube trotzdem, dass man dem Respekt zollen sollte. Ich glaube, man kann ihm nicht Engagement absprechen oder volle Hingabe. Wir haben ja auch mal mit einem Umpire gesprochen, der ihn erlebt hatte beim WBC und der hat eigentlich in den höchsten Tönen von ihm gesprochen, menschlich, dass er wohl sehr herzlich sein soll. Klar, immer wieder Kontroversen, gerade in den jüngeren vergangenen Jahren hat er schon eher eine schlechtere Quote gehabt und hat viele Fans aufgeregt, aber ja, wünschen wir ihm alles Gute für sein Retirement und mal gucken, ob er der MLB in anderer Funktion erhalten bleibt oder ob er einfach die Beine zurücklegt.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, Julian, für deinen Take zu dem Ganzen. Und Leute, ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet mit meiner Frage. Gibt es einen, oder denkt ihr, es wird einen neuen André Hernandez geben? Vielleicht gibt es auch keinen, denn eventuell, oder weiß nicht, es steht, glaube ich, sogar schon fest, gibt es bald eine Automatic Strike Zone. Es steht noch nicht ganz fest, wann, so habe ich es jetzt zumindest vernommen. Die MLB hat kürzlich gesagt, dass das Ganze nicht vor 2026 passieren wird, da es noch technische Probleme bei der Definition der Strike Zone gibt und bei Anpassungen zu einzelnen Spielern, Spielergrößen und so weiter wahrscheinlich. Aktuell ist das Challenge-System noch bevorzugt und mein Take dazu wäre jetzt, wenn es eine Automatic Strike Zone gibt, wie die dann konkret wirklich ausgearbeitet aussieht, steht auf einem anderen Blatt, aber falls es die gibt, dann hat sich das Thema großartiger falscher Umpire Calls wahrscheinlich eh gegessen, oder was meint ihr dazu? Wie steht ihr dazu?
Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Wenn ich kann es mir auch technisch noch nicht ganz so vorstellen, muss ich ja aber auch nicht. Ich denke nur dran, wie andere Sportarten, jetzt wenn ich auch gerade an den Fußball denke, wie andere Sportarten so in Richtung Videoassistenz beim Judgen umgesetzt haben. Und ich finde, so nachhaltig gab es da eigentlich nie eine Verbesserung. Ich glaube, am vergleichbarsten ist das vielleicht mit dem Tennis, wenn man da ausschließlich das Hawkeye nutzen würde, also das Hawkeye-System. Ja, das wäre wahrscheinlich am vergleichbarsten. Ich bin aber kein Freund davon, so Sportarten so zu entmenschlichen, auch wenn sie dann vielleicht korrekter werden. Fußball führe ich da immer gerne als Beispiel an, weil es immer noch Fehlentscheidungen gibt und man immer noch darüber diskutiert, obwohl jetzt schon, eine Videoassistenz beteiligt ist, etc. Und darum finde ich, sowas macht das auch aus. Natürlich, wenn mein Team da, also wenn die Padres dadurch irgendwie benachteiligt werden, rege ich mich darüber auf. Aber ich finde, auf kurz oder lang gleicht sich das eh aus. Und ich finde, da spielen Menschen, darum sollten Menschen auch entscheiden, ob richtig gespielt wird. Auch wenn es vielleicht jetzt nicht der modernste Ansatz ist. Aber man kann ja auch, also so ein Challenge-System kann ich mir gut vorstellen. Man kann ja auch irgendwie Video unterstützt judgen in schwierigen Situationen oder wie auch immer, aber so das komplette Abgeben von der Entscheidung, da bin ich kein Freund von, ja.
Also, sehe ich ganz ähnlich, Niklas, bevor du startest, wollte ich dazu ganz gerne noch kurz was sagen. Und zwar finde ich das super spannend, dass wir, also ich sehe sehr ähnlich wie du, Kevin, ich finde es super spannend, dass wir zum einen sagen, okay, hey, hier ist ein Mensch, der versucht wahrscheinlich sein Bestes, irgendwelche Strikes and Balls zu callen, macht das nicht ganz so, menschliche Fehler und so weiter. Und das finden wir alle blöd. Und dann das andere Extrem, Automatic Strike Zone, nimmt aber andersrum auch wieder halt diesen menschlichen Aspekt, wovon wir uns eigentlich oder worüber wir uns alle aufregen, nimmt das komplett aus dem Spiel und das ist auch irgendwie blöd. Also das finde ich spannend, da die beiden Seiten zu haben. Aber Niklas, ich wollte jetzt nicht vorweggreifen. Wie stehst du zu dem Ganzen?
Alles gut. Also, wenn ihr mir hier beide ins Wort fällt, ich habe ja hier, wie gesagt, Soundboard und ich habe gerade schon einmal Kevin ausgecallt und jetzt Lukas für dich auch nochmal.
You're out!
Das nur ganz
Aber das
kurz.
hatte ich letztens erst. Wurde
Mein
letztens auch
Soundboard, das
ejected.
ist.
Den kenne ich schon, den Spruch.
Ja, ich wusste ja schon länger, dass du ejected wurdest und ich durfte dich nie offiziell hier im Podcast fragen, wieso, weshalb, warum. Das heißt, ich frage indirekt mal, ob ich, wieso, weshalb, warum, aber wenn du nicht antwortest, dann werde ich sonst einfach jetzt was zu Automatic Strike Zone sagen.
Ne, wenn ich da jetzt antworten würde, dann würde ich hier den Kai Schwaber machen. Das wollen wir alle nicht.
Okay, dann werde ich was Automatic Strike Zone sagen. Also Kevin, du hast gerade einmal gesagt, technisch, wie das genau ablaufen könnte, beziehungsweise es wird ja aktuell schon in Minor Leagues getestet und auch im Spring Training bei den Spring Breakouts, also den Rookies, die gegeneinander gespielt haben, wurde die Automatic Strike Zone schon implementiert. Und technisch gesehen ist das eigentlich echt sauber. Also ich habe jetzt letztens nochmal ein Video gesehen, Pitcher hat geworfen. Umpire hat gesagt, in dem Fall es wäre ein Ball und der Pitcher hat direkt gesagt, nee, wäre ein Strike, wird gechallenged und innerhalb von 7 Sekunden war die Entscheidung da. Und das heißt, diese ganze Problematik, die man beim Fußball hat, das dauert alle zu lange und so weiter und so fort, ist ja auch bei der NFL teilweise, dass es echt lange dauert, bis eine Entscheidung getroffen wird. Und da ist ja immer dann auch gerade beim Fußball und auch beim Football, ist ja immer noch ein gewisser Handlungsspielraum. Ich meine, du hast es gerade gesagt, bei Kevin, mit Hawkeye kann man es eigentlich gut vergleichen. Es ist halt nur entweder schwarz oder weiß. Und das kannst du halt mit dem Automatic Strike Zone halt wirklich super überprüfen. Und wenn das Ganze dann noch wirklich so schnell geht, innerhalb von 7 Sekunden, bin ich eigentlich ein großer Freund davon, dass das Ganze eingeführt wird. Es gab ja durchaus auch immer die Überlegung, sämtliche Pitches zu überprüfen. Also dann ist eigentlich der Homeplate-Umpire gefühlt, kannst ad acta legen. Davon löst man sich ja jetzt scheinbar wohl und sagt, okay, wir machen das Ganze mit einem Challenge-System. Steht jetzt noch nicht fest, wie viele Challenges man hat, aber sag mal, hast eine pro Spiel. Ist ja fast üblich, auch in anderen Sportarten. Ich denke jetzt gerade beim Eishockey ist es eine, ich glaube beim Football sind es zwei, ich weiß es gar nicht ganz genau. Drei sogar.
Ich hatte
Okay.
jetzt irgendwie im Kopf, fünf waren im Gespräch, aber kann sein, dass ich das nur irgendwo in einem anderen Kontext mal aufgeschnappt habe.
Also fünf, wenn du nochmal wieder fünf sagst, Lukas, dann
You're out!
das nur nebenbei. Fünf ist wäre mir gänzlich neu. Nee, aber Spaß beiseite. Also wenn du, sag ich mal, eine Challenge pro Team hast und wenn du die ziehst und die geht auf, dass du dann die Challenge weiterhin behältst. Und wenn du, sag ich mal, daneben liegst, keine Ahnung, ob dann entweder einfach nur weg ist oder ob dann automatisch ich sag mal, irgendwie ein Runner direkt auf Base kommt oder was auch immer. Das fände ich eigentlich super. Also das Challenge-System, das muss eigentlich in dem Zusammenhang kommen. Technisch gesehen ist das Ganze wirklich super, wenn du in unter 10 Sekunden eine Entscheidung bekommst. Warum soll man sich diesem technischen Fortschritt dann wirklich verwehren? Und gerade wenn so eklatante Fehlentscheidungen eintreffen, die halt menschlich sind, dann kannst du das halt challengen, weil wenn es irgendwo im dritten Inning und es steht 4 zu 0 und es ist, sag ich mal, noch kein Aus, dann wird wahrscheinlich keiner die Challenge bei einem knappen Ding setzen. Aber wenn es im neunten Inning, das Spiel steht gerade auf der Kippe und dann liegt es wirklich an so einer Entscheidung, dann, wenn du das Challenge-System hast und dann die Challenge nutzt, ist das doch eigentlich für alle hilfreich, dass es dann auch ein bisschen fairer und ausgeglichen ist. Das ist so mein Take eigentlich dazu. Also ich hoffe, dass es kommt. Ihr seid sprachlos. Das liegt vermutlich daran, weil Kevin noch gemutet ist. Deswegen, wenn er redet, ja, ich habe gesehen, du hast gesprochen und es kam nichts bei mir auf dem Kopfhörer an. Was
Direkt
wolltest du
vom
gerade
Bus,
mitteilen?
direkt vom Bus geworfen, ne? Und dabei wollte ich dich nur loben. Ich habe gesagt, alles gesagt, kann man nichts hinzufügen.
Perfekt, super. Nichts hinzufügen. Ja, nichts hinzufügen. Jetzt, da die Überleitung klappt nicht mehr. Ich gebe sie direkt auf. Wir kommen einmal zu unseren Serienempfehlungen fürs Wochenende. Das Ganze werden wir so ein bisschen adjusten. Wir werden nämlich daraus jetzt ein kleines Tippspiel machen mit euch, zusammen auch aus der Community. Lukas hatte ja in der vorletzten Folge mal gesagt, ab 85% Community-Entscheidung wäre das Ganze ein Sweep. Ich hatte euch gefragt, wie seht ihr das? 85% oder vielleicht doch eher schon ein bisschen vorher. Ihr hattet abgestimmt, 80% ist jetzt künftig die Sweep-Entscheidung. Das heißt, wenn ihr für ein Team mit über 80% entscheidet, dann sprecht ihr euch für einen Sweep aus. Alles, was da drunter ist, geht dann im Normalfall 2-1 aus. Und das Ganze, wie gesagt, jetzt in einem Challenge-System. Das heißt, wir drei werden uns mit euch oder gegen euch als Community so ein bisschen battlen. Und das Ganze wie folgt, meistens sind es ja am Wochenende immer drei Spieleserien, auf die wir dann in der Folgewoche dann ja nochmal wieder drauf eingehen werden. Wenn die Tendenz richtig ist, dann gibt es dafür immer automatisch einen Punkt. Und sobald das Ganze komplett richtig predicted ist, dann gibt es dafür drei Punkte. Wobei ich muss jetzt gerade mal überlegen, wenn wir eine drei Spieleserie haben, korrigiert mich, wenn ich jetzt falsch liege, und die Tendenz ist richtig, dann kann es ja nur immer richtig predicted sein, richtig? Aber wenn ich sage, zum Beispiel jetzt eine unserer Serien ist die Twins gegen die Astros, wenn ich jetzt sage, die Serie geht 1-2 aus, dann kann sie ja auch nur entweder 1-2 ausgehen, sie kann ja dann nur maximal 2-1 ausgehen, das heißt, dann habe ich ja eh 0 Punkte.
Oder 3-0.
Das wäre ja dann der Sweep, ja. Okay, ja. Nee, ja, Denkfehler meinerseits, Kevin.
Du kannst das Sweep, geht ja auch in zwei Richtungen.
Ja, okay, guter Punkt. Ich war da mal kurz auf Abwägen unterwegs. Hab zu viel drüber nachgedacht. Also wie gesagt, wenn die Tendenz richtig ist, gibt es einen Punkt, und wenn ihr komplett richtig getippt habt, gibt es drei Punkte. Und wir haben uns überlegt, dass wir für den Verlierer, der muss dann natürlich immer eine nicht so schöne Aufgabe erledigen. Die erste Abrechnung erfolgt sozusagen vor dem All-Star-Break. Die zweite Abrechnung erfolgt nach Ende der regulären Saison, und die letzte Abrechnung erfolgt dann nach Ende der Saison, nachdem wir einen neuen World Series Champion haben. Was das für eine genaue Sache sein wird, die aufgeführt werden muss oder die gemacht werden muss, da überlegen wir uns noch was. Ich hatte in der Vorabbesprechung gerade mal eigentlich schon einen schönen Punkt, da will ich eigentlich noch dran festhalten, dass der Verlierer Take Me Out for the Ballgame einmal laut singt im Podcast, da hätte ich großen Spaß dran, aber das werden wir nochmal verkünden, wie das Ganze sein wird.
Ich fand meine Idee ja deutlich besser, und zwar war die, dass der Verlierer einmal beim Baseballspiel, ob es dann in der Bundesliga oder in London nächstes Jahr sein wird, das steht da vielleicht noch aus, aber einfach mal den Flitzer machen. Einfach mal nackig oder okay, Unterhose darf man anlassen, einfach mal übers Flitzen. Das war meine Idee, das finde ich gut. Also, ich werde natürlich nicht verlieren, das ist klar.
Kevin, in welchem Ballpark willst du dann den Flitzer machen?
In San Diego.
In San Diego, ja, okay. Dann schalte ich ausnahmsweise mal ein San Diego-Spiel ein. Spaß beiseite. Kommen wir zu unseren Serienempfehlungen fürs Wochenende. Und zwar starten wir einmal mit der Serie. Die Minnesota Twins sind bei den Houston Astros zu Gast. Beide sind Dritter in ihren jeweiligen Divisions. Twins sind Dritter in der Wildcard. Astros sind Achter mit 4,5 Siegen dahinter. Die Astros haben ja so eine kleine Aufholrallye gestartet. Müssen natürlich oder brauchen jeden Seriensieg, um irgendwie noch vorne wieder dran zu kommen. Ich frage mal direkt sozusagen chronologisch, wie ich es hier auf meinem Bildschirm habe, im Uhrzeigersinn. Kevin, was tippst du?
Ich tippe 2-1 für die Astros.
Lukas?
Ich sag 2-1 für die Twins.
Und damit, ich schließe mich Kevin an, ich sage auch 2-1 für die Houston Astros. Die nächste Serie, die darfst du gerne einmal anmoderieren, weil es dein Team ist, Kevin.
Genau, die San Diego Padres spielen bei den Kansas Royals. Die Royals hängen hinter den Guardians fest. Die Padres brauchen Siege für die Wildcard. Und ja, die Karten sind gelegt. Was ich dazu sagen muss, vielleicht als kleiner Tipp an die Community, die Padres spielen auswärts besser als zu Hause. Und mein Tipp ist demnach 2-1 für die Padres.
Da gehe ich mit.
Ich schließe mich euch nicht an, ich sage, die Kansas City Royals, vor der Saison, ich war großer Fan von den Kansas City Royals und sie haben mich ja bisher nicht enttäuscht. Von daher sage ich, die Royals holen zu Hause zwei Siege und die Padres holen gerade nur einen Sieg. Dementsprechend geht die Serie an meine Kansas City Royals. Bobby Witt Jr. wird euch den Arsch aufreißen. Kevin?
Das kann sein, aber ich habe noch was anderes zu den Royals. Und zwar ist das nur mein Empfinden, dass die eigentlich sehr gut unterwegs sind und dafür sehr wenig Liebe bekommen. So im gesamten Medienkosmos, ja, finden die doch eigentlich nicht so wirklich statt, ne?
Aber, weißt du was, das ist ja eigentlich für ein Team das Geilste, wenn du unterm Radar gut ablieferst. Ja. Überlegen wir Arizona Diamondbacks letztes Jahr, waren eigentlich vor der Postseason, hat die auch keiner wirklich auf dem Schirm gehabt und auf einmal stehen die in der World Series drin. Also das ist ja eigentlich so eine ideale Voraussetzung, wie du die ganze Saison gut drüber performen kannst, weil wenn du irgendwie im medialen Aufmerksamkeit gerätst, dann kann so ein vielleicht unerfahrenes Team ja auch erstmal dann so ein bisschen größeren Struggle geraten, wenn es auf einmal hier heißt, hier die Royals liefern ab, die Royals sind World Series Contender und so weiter, dann wirst du vielleicht auch mal schnell ein bisschen drüber sein und deswegen eigentlich ganz, ganz nett, also den Royals, klar, sie dürften mehr Liebe bekommen, aber wenn denen das gerade diese Rolle gefällt, dann lass die Jungs laufen.
Ja. Gut, gut. Ich würde mal direkt weitermachen mit der nächsten und letzten Serie, die wir jetzt zumindest vorstellen, worauf wir ein größeres Augenmerk haben. Und zwar sind das wieder mal, gefühlt haben wir oft die Yankees in diesen Serien. Die Yankees spielen bei den San Francisco Giants, meinem Lieblingsteam nicht. Die Yankees sind natürlich die ganze Saison schon und aktuell auch weiterhin recht stark unterwegs. Die Giants, wir haben es gerade schon so ein bisschen gehört, durch den Seriensieg gegen meine Phillies und auch durch weitere Serien natürlich im Aufwind stehen 8-2 aus den letzten 10 Spielen. Nichtsdestotrotz halte ich es natürlich mit den Yankees. Mein Tipp, dass die Giants irgendwie auf 5 landen, muss ja noch kommen. Von daher sage ich, die Yankees werden die Giants sweepen mit 3-0. Niklas, was denkst du?
Sweep glaube ich tatsächlich nicht, dass die Yankees die Giants sweepen, weil die Giants auch gerade wirklich gut unterwegs sind. Deswegen, ich gehe aber trotzdem mit den Yankees und sage, die New York Yankees werden 2-1 die Serie gewinnen. Kevin?
Ja, da würde ich mich anschließen. Ich sehe die Yankees auch mit 2-1 vorne. Kurze Frage noch dazu. Soto und Judge, der beste One-Two-Punch der Liga? Ja, nein, vielleicht?
Da habe ich was gegen zu intervenieren.
Das dachte ich mir schon.
Wir haben da an der Westküste haben wir da auch ein ganz nettes Line-Up. Was sagt unser Kollege, der es mit den Philadelphia Phillies aufrechterhält?
Ja, wir haben natürlich sowieso das beste Line-Up, das ist klar. Ich weiß nicht warum, irgendwie ist es Sympathie, also in dem Fall Antisympathie, nicht so der Fan von Aaron Judge. Kann es aber auch nicht erklären, weiß nicht warum. Da gehe ich nicht mit, Kevin. Ne?
Also, dass du Aaron Judge nicht sympathisch findest, Lukas dazu nur.
Wait, what?
Das kann ich dazu. Aaron Judge ist gefühlt die Sympathie in Person, so sehe ich es zumindest. Ich weiß nicht, Kevin. Jetzt, right. Weil du natürlich jetzt auch sagst, dass Aaron Judge für dich unsympathisch ist, dann stehe ich jetzt hier ganz alleine. Deswegen lasse ich hoffentlich nicht im Stich.
Ich stehe dem neutral gegenüber. Also Unsympathie hege ich da auch nicht, muss ich sagen.
Okay, das ist zumindest schon mal sehr gut. Nee, aber gerade wie gesagt, Aaron Judge und Juan Soto liefern richtig ab und jetzt auch mit Stanton zusammen. Ich glaube, die drei zusammen haben mehr Home Runs als 4 Teams. Ich glaube, das waren die Cardinals, das waren die White Sox, das waren... Boah, ich kriege die anderen beiden Teams nicht mehr zusammen. Aber die beiden haben auf jeden Fall, oder die drei haben zusammen mehr Home Runs als 4 MLB-Teams. Und das sagt natürlich einiges aus.
Es sind natürlich die Cardinals und die White Sox, Niklas. Ne? Also ich weiß nicht, ob man da jetzt den drei Spielern die Props geben kann oder einfach, also man braucht sich ja nur die Statistiken von den White Sox und auch von den Cardinals anschauen. Ich glaube, das spricht auch ein bisschen für sich. Das sind jetzt natürlich nicht die stärksten Teams, wo man sich dran messen müsste, wäre jetzt mein Kommentar zumindest zu dem Ganzen. Also die sind ja aktuell noch unter ferner Liefen.
Gut, den Punkt gebe ich dir aber dennoch die drei. Ich glaube, auf insgesamt 63 Home Runs kommen die. Das ist schon recht ordentlich. Vor allem Aaron Judge, zu Saisonbeginn mega geschwächelt. Was ist jetzt mit dem Typen los? Das ist ja wie ausgewechselt auf einmal. Ich glaube, der steht gerade bei 17 Home Runs und hatte, ich meine, ich kann gleich mal gerne an euch übergehen, dass ich mal eben gucke bei Aaron Judge, wie er jetzt den Mai gespielt hatte, aber ganz anderer Spieler auf einmal, oder?
Ja, ich finde, der ist ziemlich aufgetaut. Ich weiß noch, ich habe, als ihr nach den Hot Takes für die Saison gefragt habt, habe ich gesagt, Soto wird Judge überragen bei den Yankees. Und im April sah es zumindest so aus. Aber jetzt halten sie sich ja ungefähr die Waage, glaube ich, ohne die genauen Zahlen im Kopf zu haben. Das wird auf jeden Fall noch ein spannendes Rennen bei den beiden.
Also Aaron Judge hat ein 3,42er Betting Average, 26 Hits, 12 Home Runs, 25 RBIs in 21 Spielen im Mai 2023. Ist ein netter Monat.
Und Soto, hast du Zahlen zu Soto?
Mal gucken, was das World Wide Web mir schnell ausspuckt. Tatsächlich nicht ganz so schnell, was er mir im Mai ausspuckt, aber nicht. Jetzt auf der Schnelle finde ich tatsächlich leider nur seine Jahreszahlen aktuell. Leider kriege ich seine Mai-Zahlen jetzt gerade in der Schnelle nicht hin. Tut mir leid, Kevin, dass ich damit jetzt gerade nicht liefern kann, aber wir werden es nachreichen nächste Woche.
Ja. Leute, genauso wie Aaron Judge euch vielleicht jetzt überrascht hat, hat mich zumindest, und ich glaube, euch geht es da ähnlich, sehr überrascht. Wir haben ja letzte Woche unser Gewinnspiel für den Workout Day in London präsentiert und meine Güte, was wir da für eine Resonanz bekommen haben, also das ist ja unglaublich. Ihr habt uns so viel Nachrichten geschrieben, das hätten wir so nicht gedacht. Wir dachten, okay, nettes Gewinnspiel, man kann die Spieler am Freitag beim Training beobachten, aber ja, das Interesse war sehr, sehr groß. Und von daher haben wir nochmal bei unserem Sponsor für diese Tickets nachgefragt. Und gesagt, hey, wir haben so viele Anfragen bekommen, wir haben eine geile Baseball-Community in Deutschland, können wir da nochmal ein bisschen was machen? Und wir hatten ja zuerst 15 Tickets verlost, das Ganze haben wir jetzt auf 20 Tickets aufgestockt. Und Niklas, ich glaube, das ist dann deine Aufgabe, die Gewinner wurden schon informiert oder werden jetzt in den nächsten Tagen, Stunden, wie auch immer, informiert. Genau, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zum Prozess sagen, aber ja, sehr cool. Also vielen Dank für eure ganzen Nachrichten und dass ihr bei dem Gewinnspiel teilgenommen habt.
Ja, das war echt mega. Also mit so einer riesen Resonanz haben wir nicht gerechnet. Wir hatten vorher kurz besprochen, wie viele Tickets sollen wir sonst erstmal beantragen. Haben erstmal mit 15 gestartet und haben gedacht, boah, vielleicht schon relativ viel. Haben dann relativ schnell gemerkt, ey, die Nachfrage ist mega. Dann hatten wir nochmal bei der MLB nachgefragt, dass wir nochmal ein bisschen mehr Tickets bekommen. Und man munkelt so ein bisschen, dass der MLB das Ganze auch relativ gut gefallen hat und dass wir eventuell, nur eventuell, das kann ich noch nicht offiziell versprechen, 10 weitere Tickets eventuell noch bekommen, sodass wir von 15 auf, einmal verdoppeln auf 30. Aber alle Gewinner sind für die ersten 20 Tickets sind mittlerweile schon informiert, haben ihre Tickets auch schon bekommen und können dann am Freitag beim Workout Day mit dabei sein. Und das wird, denke ich, ein ganz, ganz cooles Event dann auch werden. Kevin, du bist ja auch beim Workout Day dabei. Worauf freust du dich beim Workout Day besonders?
Die Spieler einfach mal fernab von diesem Medienrummel zu sehen und mal gucken, wie die sich so verhalten, wie so deren Routinen sind, wie die das London Game an sich annehmen. Einfach so ein gefühlter Blick hinter die Kulissen, darauf habe ich richtig Lust.
Wird auf jeden Fall ein cooles Event werden. Aber abseits der Medien, die Illusion muss ich dir ein bisschen nehmen. Wir laufen auch unten runter und wir gehören auch als Medium dazu.
Ja, vielleicht war Medien das falsche Wort. So abseits Von einem Spiel, ja.
Ich weiß, wie du es meinst. Und ich habe es ja letztes Jahr, war ich auch beim Workout Day dabei und man merkt einen enormen Unterschied zwischen dem Workout Day und zwischen dem Game Day. Am Workout Day wurde hier gelacht, wurde da ein Selfie gemacht, wurde da dies gemacht, jenes gemacht, wurde Späßchen gemacht. Lars Nootbaar hat mit uns ja den Pepper Grinder gemacht und einen Tag später, und es war eine ganz, ganz andere Grundstimmung im, ja, in den Katakomben, hat man schon gemerkt. Wenn die Spieler rausgekommen sind, wurde relativ oder wurde weniger gelacht. Also du hast gemerkt, die Spieler sind deutlich anders oder mehr angespannt auf die Situation. Und von daher ist ein Workout Day echt eine coole Situation, die Spieler mal anders eventuell noch zu erleben und vielleicht den ein oder anderen Ball auch sich zu sichern, weil man kann sich ja frei bewegen im Stadion dann auch, beziehungsweise auf den Zuschauerrängen, und dementsprechend, wenn dann Foulball und so weiter irgendwo in den Zuschauerrängen mal statt landet, den dürft ihr euch so mitnehmen und einpacken. Also Kevin, wenn du ein paar Bälle dir einsacken kannst, ich glaube, dann schreit das einer für zu Hause und ein paar für als Gewinnspiel.
Ja, ich bin zwar, also wenn ich es nach London schaffe, werde ich nicht der Agilste sein. Dann müssen die schon zielgenau in meine Richtung schlagen, aber ich gebe mein Bestes.
Vielleicht hast du ja den Handschuh von Lopez gefangen und dann kannst du dich hinten hinstellen und dann fängst du vielleicht mit einem MLB-Glove den ein oder anderen Ball. Wir wollen dir die Daumen drücken.
Dass das alles. Aber ganz wichtig dabei ist auch immer, wenn irgendwie ein kleines Kind vor dir steht, was den Ball fangen könnte, einfach mal gepflegt wegschubsen. Spaß an der Stelle natürlich nicht machen.
Lukas?
You're out! Ja.
Über Kinder macht man.
Wie viel Mal heute schon?
Ein paar Mal. Also die Turntables hier oder die Soundbar für mich ist sehr gefährlich. Sehr gefährlich, aber es macht sehr viel Spaß. Sehr viel Spaß wird, denke ich, auch unsere Community-Party machen, die dann nach dem Workout-Day und vor dem ersten Spiel am Freitag, 7.6. um 19 Uhr im Passyunk Avenue Battersea stattfindet. Lukas, letzte Woche sind wir nicht aufs Wort gekommen, was Embassy auf Deutsch heißt. Das ist eine Botschaft. Mir ist es in der Dusche eingefallen. Embassy ist eine US-Botschaft. Das war das Wort, was uns letzte Woche gefehlt hatte. Und wie gesagt,
so einfach.
Ja, manchmal, wenn es so einfach ist, dann ist es meistens verdammt schwierig. Wie gesagt, 7.6. 19 Uhr sind wir dann dort. Wir haben jetzt noch insgesamt, ich glaube, 2 Tickets haben wir nur noch übrig. Und ich denke, es ist ein ganz cooles Event, mit den anderen Baseball-Fans aus Deutschland zusammenzukommen, sich auf die Spiele der London Series einzustimmen, ein bisschen über Baseball zu schnacken, vielleicht sogar ein bisschen Baseball schauen zu können. Und sich einfach, wie gesagt, in einem guten Vibe auf das Spiel am nächsten Tag zu bringen. 10 Euro kostet ein Ticket und ihr habt dort ein Getränk inklusive, nimmt an einer Verlosung teil und wir wissen schon, was es ist. Es ist ein netter Gewinn, gibt es nicht ganz so häufig, deswegen lohnt sich das doppelt auf jeden Fall vorbeizukommen. Slidet in unsere DMs, meldet euch an und dann könnt ihr bei der Party dabei sein. Nächste Woche sprechen wir dann intensivst über die London Series, denke ich, weil wir hoffentlich dann alle drei da sind. Kevin, wie gesagt, pfleg dein Bein, dein Knie gut, dass wir dich dann auch vor Ort dabei haben. Und dann werden wir da mal uns genau die Serie analysieren, auch schon mal angucken, auf welche Spieler man schauen sollte und wie das Event an sich dann abläuft und was eigentlich auch dieser Battle of the Broads bedeutet. Das Ganze nächste Woche. Wir wollen aber noch mal eben kurz auch schauen. Auch hier in Deutschland wird natürlich Baseball gespielt und noch gutes Baseball gespielt. Lukas, Baseball-Bundesliga, wie ist da der Stand der Dinge? Gib uns mal ein Wasserstandsmeldung.
Keine Ahnung, Niklas.
Wasserstandsmeldung. Danke, Kevin, danke.
Dafür bin ich da.
Ja, gut. Also ich fange mal direkt an mit mit einem kleinen Bericht hier aus Hamburg von den Steelers. Die haben leider am vergangenen Wochenende beide Spiele gegen die Bonn Capitals verloren. Die Bonn Capitals stehen aktuell auch in guter Position auf dem ersten Platz in der Bundesliga Nordserie. Mit 10 Siegen, 4 Niederlagen, kurz dahinter die Paderborner Touchables. Die Steelers aktuell auf Platz 3 im Mittelfeld der Tabelle. Die Köln Cardinals sind in den letzten Spielen ein bisschen am Kommen gewesen, stehen auf Platz 4 und Doren aktuell auf Platz 5, dort mit einem 2:9 Rekord aktuell. Im Süden ist Regensburg sehr, sehr komfortabel mit 12-4 auf dem ersten Platz. Die Heidenheim-Heideköpfe auf dem zweiten, dicht dahinter mit dem gleichen Rekord München H-Disciples. Auf Platz 4 Stuttgart Reds, 5 Mainz Athletics und die Aufsteiger aus Hünstetten stehen auf dem sechsten Platz mit 3-11 aktuell. Also sehr viel Spannung und auch jetzt am kommenden Wochenende stehen wieder einige Spiele an. Ich würde da einmal ganz kurz die Serien durchgehen. Mainz spielt gegen Heidenheim, Regensburg gegen Hünstetten, München gegen Stuttgart, Köln gegen Hamburg, die Untouchables aus Paderborn empfangen Doren. Und das war es sogar schon. Das sind die Serien jetzt am Wochenende. Falls ihr Lust und Zeit habt und noch nichts am Wochenende vorhabt, informiert euch nochmal genauer, wann die Spiele stattfinden. Besucht gerne den Ballpark, der bei euch in der Nähe ist. Und an der Stelle sei vielleicht auch noch gesagt, falls ihr jetzt kein Baseball-Bundesliga-Team in der Nähe habt, gibt es auch sehr viele zweite Bundesliga-Teams oder auch Amateur-Teams. Macht euch da einfach mal schlau, googelt ein bisschen rum, welches Team bei euch in der Nähe ist. Es ist erstaunlich, eigentlich finde ich zumindest, dass auch im Baseball ist eigentlich in jeder etwas größeren Region, manchmal auch in kleineren Städten, ein mehr oder weniger erfolgreicher von der Liga-Zugehörigkeit gesprochen Baseballverein ist. Von daher macht euch schlau, geht in die heimischen Ballparks und unterstützt euer lokales Team. Ich denke, das ist ganz wichtig, immer wieder zu betonen, wenn natürlich letztendlich alle auch unseren Lieblingssport hier in Deutschland verbreiten möchten. Und falls ihr selber noch jung und agil oder vielleicht auch nicht mehr so jung, aber trotzdem noch agil seid und selber Baseball spielen möchtet, genau. Also ich bin noch so halbwegs dabei, aber ihr seid vielleicht raus. Falls ihr Lust habt, da mal einfach einen Ball zu werfen, Bälle zu fangen, Ball zu schlagen, ist, glaube ich, und da spreche ich jetzt hoffentlich für alle Baseballteams in dem Land, ist da jedes Team sehr offen und freut sich darüber, wenn ihr dort mal vorbeischaut und einfach den Sport vielleicht mal selber ausprobiert. Oder vielleicht habt ihr schon mal gespielt und möchtet wieder anfangen. Von daher an der Stelle nochmal unterstützt eure lokalen Teams.
So ein guter Punkt. Ich glaube, ein guter Endpunkt auch der Folge, der ersten Folge mit Kevin als offiziellen Host. Kevin, unsere Neuankömmlinge müssen zum Schluss immer singen. Was möchtest du uns heute vorsingen?
Ich glaube, das ist eine Schutzbehauptung. Ich glaube, das ist eine Lüge. Heute singe ich noch nicht, nein.
Ich habe gedacht, du fällst auf den Rookie-Fehler eventuell rein. Spaß beiseite. Guter Endpunkt, gutes Ende. Folgt uns auf Instagram auf jeden Fall. Wir haben auch einen WhatsApp-Channel, kriegt ihr auch immer alle neuesten News. Abonniert diesen gerne. Wir haben auch einen Discord-Channel, immer ganz cool. Da könnt ihr euch immer austauschen, verschiedene Rubriken von Baseball, Bundesliga bis MLB. Oder wenn ihr Fragen habt, wenn ihr rüberfliegt zu gewissen Ballparks, könnt ihr da euch mit diversen Personen austauschen, ist immer reger Austausch, macht echt viel Spaß und natürlich, wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über Feedback und positive Bewertungen. Abonniert den Podcast, das hilft uns natürlich dann auch und ihr werdet immer rechtzeitig erinnert, sobald eine neue Folge veröffentlicht wird. Lukas hat es gerade schon gesagt, besucht die heimischen Ballparks. Wir suchen mal ab und zu mal einfach mal irgendwelche Teams raus. Wir haben jetzt am 2.6. ist ein Doubleheader der Düsseldorf Senators gegen die Wuppertal Stingrays in der NRW-Liga um 13 und 15.30 Uhr. Also das einmal ein Vorschlag. Aber ansonsten, wie Lukas es passenderweise gesagt hat, schaut mal einfach, was bei euch in der Nähe an Baseballteams sind und geht dorthin oder probiert euch selber einfach aus. Das soll es auch von mir jetzt einmal gewesen sein. Ich vergesse immer, ist es Ausspruch oder Outspruch, Lukas? Du merkst ja das immer, ich vergesse das immer wieder.
Es ist der Outspruch, Niklas.
Der Outspruch. Was ist dein Outspruch, Kevin?
Ich bleib bei Jim Middell.
Was ist dein Outspruch, Lukas?
Mein Outspruch, also ihr seht es schon, ist heute mal Phillies for the win.
Und ich nehme einfach, das soll die Folge beenden, mein Moment der Woche mit dem Sound, mit dem Orgelspiel, We Didn't Start the Fire. Und damit habt eine schöne Baseballwoche. Wir hören uns nächste Woche mit der London Special Folge wieder. Haut rein, bis dann, ciao.